Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Hochverarbeitete Lebensmittel, das sind die Bösewichte am Frühstückstisch, beim Mittagessen und auch abends. Es geht um Snacks, Brotaufstriche, Müsliriegel, Fertiggerichte, Softdrinks. Alles aus unserem Alltag weitestgehend nicht mehr wegzudenken. Wir haben uns damit auch im Sommer schon beschäftigt in unserer Miniserie über Gewicht. Und jetzt zeigt eine Serie in The Lancet, wie hochverarbeitete Lebensmittel ein Risikofaktor für zahlreiche Erkrankungen sein können.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten, auch in der Adventszeit. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 1. Dezember 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es soll also um die gesundheitlichen Folgen von hochverarbeiteten Lebensmitteln und die politischen Maßnahmen rund um diese Lebensmittel gehen. Die Lancet-Serie ist im November gerade erschienen und darüber haben wir mit Jakob Linzeisen gesprochen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Epidemiologie an der Uni Augsburg. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages, ein nicht hochverarbeitetes Lebensmittel, solange ihr den Kaffee pur belasst, und dann geht's los. Wer jetzt seinen ersten Venti Frappuccino gerade genießt, der ist mittendrin im Thema hochverarbeitete Lebensmittel. Ultra Processed Food, UPF. Das sind Kombinationen aus billigen Zutaten, meistens mit wenig oder gar keinen Vollwertnahrungsmitteln. Aber dafür üblicherweise einer auskömmlichen Gewinnspanne für die Anbieter. Bislang gibt's vor allem ein Problem bei dem ganzen Thema. Was ein Ultra-Processed Food ist, das ist nicht klar definiert. Es gibt keine allgemeingültige oder allgemein anerkannte Definition. Oft wird auf das sogenannte NOVA-System zurückgegriffen, so auch jetzt hier in den verschiedenen Publikationen in der Lancet-Serie. Allerdings gibt's mit NOVA ein großes Problem. Die Einteilung ist nicht einheitlich, sie ist kompliziert anzuwenden, sie wird von WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt vollkommen unterschiedlich angewendet und deswegen kann da auch wieder jeder so ein bisschen hineingeheimnissen, was er gerade hineingeheimnissen will. Und wenn man so wie ich der Meinung ist, dass es tatsächlich wichtig ist, sich mit hochverarbeiteten Lebensmitteln und den Folgen von deren Konsum auseinanderzusetzen, dann ist es umso ärgerlicher, dass die Wissenschaft es bisher nicht geschafft hat, da eine klare Systematik einzuführen und durchzuhalten. In der NOVA-Klassifikation wird das Ganze so radikal vereinfacht, dass es fast schon ad absurdum geführt ist. Da spricht man einerseits von unverarbeiteten oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln, dann von verarbeiteten kulinarischen Zutaten, dann von verarbeiteten Lebensmitteln und schließlich von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Das klingt erstmal relativ stringent, aber in der Anwendung merkt man immer wieder in der Diskussion darüber, ist das Ganze ein einziges Kuddelmuddel. Im Lancet ist jetzt eine dreiteilige Serie erschienen zur Verbreitung hochverarbeiteter Lebensmittel, den gesundheitlichen Folgen und möglichen politischen Maßnahmen. Das erste Paper der Serie nutzt eine Kombination aus dem sogenannten narrativen Review, systematischen Reviews, Meta-Analysen und eigenen Auswertungen von Verkaufsdaten aus 93 Ländern. Jakob Linzeisen sagt dazu, Die wissenschaftliche Qualität und Aussagekraft ergeben sich aus der Qualität der einbezogenen Studien. Die Ergebnisse der Interventionsstudien, da geht es um Randomisierung und das Crossover-Design, sind von sehr hoher Qualität. Die längsschnittlichen Beobachtungsstudien sind auch qualitativ hochwertig und oft von sehr guten Arbeitsgruppen publiziert. Das Problem der Anwendung des NOVA-Konzepts bei der Kodierung der verzehrten Lebensmittel ist vielfach diskutiert worden. Trotz dieses Problems sind die Ergebnisse relativ einheitlich. Und dann geht's jetzt um die Ergebnisse. Die hochverarbeiteten Lebensmittel verdrängen die traditionelle Kost in fast allen untersuchten Ländern. Da sind Beispiele Spanien, Kanada, die Vereinigten Staaten von Amerika, Brasilien, China und Südkorea. Da steigt jeweils der Anteil von hochverarbeiteten Lebensmitteln am Gesamtenergieverbrauch der Menschen seit Jahrzehnten signifikant an. Und auch in Ländern mit einem ursprünglich niedrigen Anteil an hochverarbeiteten Lebensmitteln hat sich der Verzehr verdoppelt oder gar verdreifacht. In anderen Nationen mit einem ohnehin schon hohen Anteil, so zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika oder Großbritannien, da bleibt der Wert stabil oder steigt leicht. Wenn man die Bevölkerungen anschaut, dann sind höhere Anteile von hochverarbeiteten Lebensmitteln an der Ernährung verbunden mit mehr freiem Zucker in der Ernährung, dem steigenden Anteil von Gesamt- und gesättigtem Fett und gleichzeitig weniger Ballaststoffen, Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen. Kein Wunder, denn hochverarbeitete Lebensmittel sind normalerweise energiedichter, schmecken besonders gut, sind gleichzeitig arm an schützenden sekundären Pflanzenstoffen und man kann sie schnell essen. Daraufhin sind sie ja designt. In Studien zeigt sich, dass TeilnehmerInnen rund 500 bis 800 Kilokalorien pro Tag mehr zu sich nehmen, wenn sie hochverarbeitete Lebensmittel nach Belieben essen können in der Studiensituation. Und so kommt es, dass eine Kost, die reich an hochverarbeiteten Lebensmitteln ist, über verschiedene Mechanismen das Risiko für wiederum verschiedene chronische Krankheiten erhöhen kann. Es ergeben sich signifikant erhöhte Risiken für Übergewicht, wundert niemanden. Zu viel Bauchfett, das wundert auch niemanden, Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine zu frühe, zu hohe Mortalität, koronare Herzkrankheit, Schlaganfälle und Depressionen. Wer sich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat, dem kommt das alles bekannt vor. Interessant ist, dass es keine signifikante Assoziationen gab für kolorektale Tumoren und eine etwa allgemein erhöhte Krebssterblichkeit. Das ist schon interessant, denn das hätte man durchaus vermuten können. Denn hier zeigen klinische Kurzzeitstudien schon eine Korrelation. Und insofern muss man mal warten, was da vielleicht später noch kommt. In einem anderen Lancet-Paper ist, wie gesagt, diskutiert worden, welche möglichen Maßnahmen man denn politisch ergreifen könnte. Da wird auch regelhaft immer dasselbe diskutiert, in den seltensten Fällen umgesetzt. Die bestehenden politischen Ernährungsregelungen, die konzentrieren sich meistens auf einzelne Nährstoffe, zum Beispiel bei der Zuckersteuer, aber normalerweise nicht auf den Grad der Lebensmittelverarbeitung selbst. Die Lancet-AutorInnen schlagen eine Kombination dessen vor. Einerseits die Regulierung der Vermarktung hochverarbeiteter Lebensmittel, vor allem gegenüber Kindern. Das Werbeverbot für besonders ungesunde Lebensmittel, kommt euch vielleicht bekannt vor, ist auch in Deutschland schon mal diskutiert worden. Dann eine Beschränkung von Zusatzstoffen und Verarbeitungstechniken. Steuern und andere fiskalische Maßnahmen auf stark verarbeitete Produkte und klare Kennzeichnungssysteme. Man muss also die Verarbeitung dann sichtbarer machen. In Europa erwägt zum Beispiel die EU-Kommission EU-weite Abgaben auf stark verarbeitete Lebensmittel ab 2026. Allerdings ist dieses Erwägen noch ein ziemlich schwaches Mittel. Man müsste es dann schon auch umsetzen. In Großbritannien ist man da deutlich weiter. Ab Januar 2026 gilt eine Einschränkung bei Werbung für Lebensmittel, die besonders viel Zucker, Salz oder Fett enthalten. Jakob Linseisen sagt zu den Studien und den Vorschlägen, dass aus seiner Sicht die Diskussion um die wissenschaftlich nicht eindeutig nachvollziehbare NOVA-Klassifikation vom eigentlichen sehr wichtigen Anliegen der Verfechter des Konzeptes ablenkt. Sie sehen durch immer mehr Konsum von Produkten aus der Ernährungsindustrie ein Verdrängen der ursprünglichen Ernährungsmuster in der Bevölkerung. Dadurch steigt der Anteil von Adipositas und deren Folgeerkrankungen. Ein negativer gesundheitlicher Effekt einer an hochverarbeiteten Lebensmitteln reichen Ernährung wird auch in Beobachtungsstudien erstaunlich einheitlich beobachtet. Und zu den Maßnahmen sagt Jakob Linseisen, er bezieht sich auf die große Übereinstimmung zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und Lebensmitteln, die reich an Energie, Fett, Zucker und Salz sind. Das sind die sogenannten HFSS-Lebensmittel. Somit sind alle Maßnahmen aus dem Instrumentarienkatalog zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung sinnvoll, die wir auch für HFSS-Lebensmittel fordern. Und da muss man dann wissen, da gibt es eine hohe Kongruenz. Jakob Linseisen sagt dazu, das beginnt mit Ernährungsbildung und Ernährungsberatung, der Unterstützung beim Einkauf durch Kennzeichen auf der Verpackung, wie zum Beispiel mit dem Nutri-Score, der Verbesserung der Ernährungsumgebung bis hin zu regulatorischen Maßnahmen wie die Einführung einer Zuckersteuer oder der Wegfall einer Mehrwertsteuer für Gemüse und Obst. Kommt euch vielleicht auch alles etwas bekannt vor, was er da fordert. Im Fazit steckt in der Lancet-Serie eigentlich nichts bahnbrechend Neues drin. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass eines der wichtigsten Journals auf der Welt sich dazu eindeutig positioniert und das Thema wieder und wieder und wieder auf die Agenda hebt. Wenn euch das Thema interessiert, dann empfehle ich euch unsere Miniserie über Gewicht aus dem August 2025. Insbesondere in den Folgen 2 und 3 von 4 geht es um die adipogene Umwelt und das Lobbyieren der Lebensmittelindustrie. Die Links zu dieser Miniserie in Ne Dosis Wissen findet ihr hier in den Shownotes und die Folgen kriegt ihr überall da, wo ihr Podcasts hört. Das war Ne Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da und abonniert diesen Podcast. Danke, dass ihr Ne Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.